Deutschlandfunk. Freistil.
Urlaub auf Madeira. Eine Ferienwohnung in einer Bananenplantage. Nachts wache ich auf, mache das Licht an. Mein Blick fällt nach oben. In der Deckenwölbung, etwa 3 Meter über mir, sitzt ein großer schwarzer Käfer. Direkt über meinem Kopfkissen. Ob ich wohl noch Besuch von ihm bekommen werde? In dem Moment lässt er sich fallen. Schreiend springe ich aus dem Bett. Von der weißen Bettdecke aus krabbelt er schnell über den Fußboden hinein in ein dunkles Versteck.
Szenenwechsel. Ein Film über Klaus Kinski. Der Regisseur Werner Herzog hat ihn porträtiert. Die schwierigen Aufnahmen zu Fitzcarraldo mit ihm im südamerikanischen Dschungel festgehalten. Wie er Mitarbeiter anschreit und beschimpft. Das Filmteam so sehr quält, dass Eingeborene, wie Herzog erzählt, ihm sogar anboten, Kinski zu töten. Am Ende der Dokumentation? Ein Schmetterling umfliegt Kinski. Landet auf seinem Finger. Lässt sich von ihm auf die Nase setzen, umrundet seinen Kopf, um sich dann auf Kinskis Hemdkragen niederzulassen. Er scheint gar nicht mehr wegzuwollen. Die Begegnung von Mensch und Insekt. Kommunikation oder Zufallsbegegnung? Oder reine Duftsache? Der französische Dichter Jules Renard machte daraus einen Zweizeiler.
Der Schmetterling. Ein gefalteter Liebesbrief sucht eine Adresse.
Die Sechsbeiner. Eine kribbelnde Hommage an die Insekten. Ein Feature von Sabine Fringes.
Ich bin ein Phänomen. Ich komme aus Berlin und habe ganz viele Berufe und die habe ich auch alle geträumt. Und ein Beruf davon war Ameisenforscher zu werden. Weil ich schon als Zweijähriger immer mit Ameisen zu tun hatte. Meine Mama hat immer gesagt, es kam Mama und dann kam Ameise. Das zweite Wort war Ameise. Das dritte Wort war Käfer.
An den Sechsbeinern, an den Insekten fasziniert mich diese unglaubliche Artenvielfalt, ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichsten Umweltbedingungen. Wenn man sich verschiedene Insektenarten anschaut, in welcher Mannigfaltigkeit, auch Schönheit diese Tiere vorkommen. Und dass auch ihr Verhalten sehr viel komplizierter ist, als man das noch vor wenigen Jahrzehnten gedacht hat.
Weil es sind wie Freunde. Und ein Freund hat, wie jeder Mensch, irgendwas hat er. Und die Insekten sind alles meine Freunde, die mir alle was anderes erzählen.
Die haben wunderschöne Augen, die farbig fluoreszieren oder glitzern im Licht. Und Insekten sind sehr vielgestaltig. Ja? Manche laufen nur, andere können fliegen, andere laufen auf dem Wasser. Es gibt Insekten, die können tauchen, ja? Rückenschwimmer, die runter ins Wasser tauchen. Haben alle Nischen erobert, sind die erfolgreichste Tiergruppe überhaupt. Und ja, das gefällt mir eigentlich am besten an Insekten.
Und wir sagen ja immer, oh, Revolution, das neue Auto von Mazda. Lalala. Oder, Nee, das sind die Wunder. Die Wunder sind in der Natur und wir schauen sie uns viel zu wenig an. Wenn die Raupe Nimmersatt zum Schmetterling wird zum Beispiel. Das ist doch ein Wunder.
Der Insektenforscher und Künstler Inox Capell und die Biologen Martin Göpfert und André Fiala von der Universität Göttingen.
Insekten besitzen 3 Paar Beine. Richtige Blutgefäße haben sie keine. Und während die Knochen sonst innen liegen, liegt ihr Skelett außen. Sie schwimmen und fliegen. Ihr dreiteiliger Leib ist behaart oder kahl. Ihr Herz liegt hinten. Für sie so normal, wie dass sie Millionen von Eiern legen und atmen, indem sie sich rhythmisch bewegen. Die Fühler werden fürs Riechen gebraucht, die Füße zum Schmecken ins Essen getaucht. Und wirklich erstaunlich, was ihnen so schmeckt. Eine Blume oder ein anderes Insekt. Mal werden Mäntel und Holz benagt, ein Teppich zerkaut oder Menschen geplagt. Sie fressen, wobei sie selbst uns nicht verschonen und zählen ganz sicher 100 Trillionen. Alles wird täglich von ihnen zersiebt. Ein Wunder, dass es die Welt noch gibt. Die Autorin Ethel Jacobson zitiert nach Dave Goulson, wenn der Nagekäfer zweimal klopft. Aus dem Englischen von Sabine Hübner. Hansa Verlag 2016.
Lange vor dem Menschen kam das Insekt. Die ersten Sechsbeiner waren schon vor 400 Millionen Jahren auf der Erde und überlebten sämtliche Katastrophen. Dinosaurier starben aus, die Insekten blieben. Zu Land, zu Wasser, in der Luft und auch in unserer Nähe, bei uns zu Hause, fühlen sie sich wohl. Teppiche ziehen sie mehr an als glatte Böden, große Räume mehr als kleine. Hingegen hängt ihre Anzahl nicht mit dem Zustand der Wohnung zusammen. In Messi-Wohnungen fanden Wissenschaftler nicht mehr Insekten als anderswo. Insekten. Eine paradoxe Klasse. So vertraut wie fremd. So alltäglich wie unheimlich. So klein und doch so erfindungsreich und zäh. Nicht alle Menschen betrachten sie mit einer derartigen Hingabe wie unsere Protagonisten.
Ich kann stechen, ich habe einen Stachel, ich bin ein Insekt, ich bin eine Schlupfe.
Also Insekten sind ja auch Impulse und Inspirationen. Das sind wie Musen, ganz viele, aus denen ich auch ganz viel schöpfe. Ob das jetzt die Geräusche sind der Insekten oder ob das jetzt einfach auch das Betrachten und das wandert in den Texte und die werden dann gesungen oder gesprochen. Wenn ich jetzt die Schwebfliege da sehe, wie sie da gerade war und auf meinem gelben Schnürsenkel landen wollte, dann frage ich mich, warum gerade jetzt da und warum der gelbe Schnürsenkel, und dann weiß ich, weil der Schuh hat hier Öffnungen, ja, und die waren nicht nur angelockt durch das Gelb, was sie gar nicht fasziniert, sondern auch durch den Duft, der da aus dem Schuh rauskommt, vom Fuß, der sich ja angenehm riecht. Ja, die Socken sind ganz frisch.
Enochs Capell liebt Insekten, seit er denken kann. Schon als Kind richtet er zu Hause Terrarien ein und dokumentiert seine Beobachtungen. Als Jugendlicher beginnt er, seine eigene Musik zu machen. Oft hat sie Insekten zum Thema. In dieser Zeit begegnet ihm sein Künstlername im Traum. Enochs Capell. Er ist ein Punk mit Piercings an Nase und Ohren und langen, lila schimmernden Fingernägeln, die er zum behutsamen Aufheben und Zeigen von Insekten einsetzt. Sein ganzes Leben dreht sich um die Sechsbeiner.
Spezialisiert auf irgendwas bin ich jetzt nicht. Es gibt aber immer wieder fast monatlich ein bestimmtes Insekt, was mich dann besonders interessiert, wo ich dann ganz besonders dann in die Tiefe gehe. Aber ich halte mich da sehr zurück mit, ich habe ein Lieblingsinsekt oder, nee, gibt es eigentlich nicht. Ich liebe alle Insekten.
Ich bin ein Insekt.
Im Moment pendelt Enochs Capell zwischen seinem Wohnort Berlin und Schloss Freudenberg in Wiesbaden. Oder Wespaden, wie er die Stadt manchmal nennt.
Als ich hier zum Schloss Freudenberg kam, war eins der ersten Beobachtungen, auf dem Dach oben ist eine dreieckige Kuppel. Also als Mittelpunkt nach oben. Da ist eine Kuppel aus Glas, so, und da drüber schwärmten die Ameisenarten, mit denen ich groß geworden bin, aber noch nie gesehen habe, wo die schwärmen. Und da sah ich sie da oben und ich war fasziniert, ich konnte es nicht glauben. Der beste Schwingungsort, also, oder energetisch, der beste Ort, den man sich vorstellen kann, da über der Kuppel. Ja, diese rote Knotenameise.
Das ist jetzt so ähnlich, vielleicht. Die Kuppel zum Beispiel hat keinen Geruch da oben. Da ist aber eine Energie, wie bei der Pyramide, die nach oben geht. Und das haben die ausgenutzt. Nämlich nur darüber schwärmten die. Und das ist doch unglaublich. Ich beobachte 45 Jahre eine Ameisenart, aber ich sehe sie nie, nie, nie schwärmen. Und dann komme ich hier nach Wiesbaden und sehe, und dann denke ich doch, ist ja logisch, hier muss ich sein, hier muss ich bleiben. Ne?
Ich habe eine dicke Spinne verfolgt.
Schloss Freudenberg ist eigentlich eine Villa. Hier hat eine Gemeinschaft von Künstlern, Handwerkern und Pädagogen ein Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens geschaffen. Nicht nur in dem 100 Jahre alten Gebäude gibt es viel zu hören, sehen, tasten, riechen und schmecken. Auch in seinem weitläufigen Schlosspark mit Barfußpfad, Feuerstelle, Windharfe und Partnerschaukel. Am Waldrand gleitet der Blick über naturbelassene Wiesen, in denen Blumen und Kräuter blühen. Ein paar Meter entfernt schaukeln zwei Mädchen.
Hier ist so ein richtiges Areal mit Totholz. Hier gibt es in der Dämmerung Bock, Käfer, große und alle möglichen anderen Insekten, die im Totholz sich entwickeln. Hier bleibt das Totholz liegen, mit dem Hintergrund auch eine Wärme- und Kältestation zu sein, auf der wir jetzt gerade sitzen. Aber auch eben eine Möglichkeit für viele Insektenlarven einzuziehen. Also ein mega großes Insektenhotel jetzt hier. Für Bockkäfer, Borkenkäfer, Rüsselkäfer, auch Larven von Nachtfaltern, Wespen, Bienen, Holzbienen, Ameisen und so weiter und so weiter und so weiter.
Inox Capell lebt von seiner Liebe zu den Sechsbeinern. Als Künstler, Musiker und Pädagoge. Hier im Schloss Freudenberg bietet er Insektenführungen für Erwachsene und Kinder an.
Da liegen so viele Berufe. Wenn ich Kindern und Jugendlichen das erzähle, dann merke ich, da gehen auch Augen, werden dann funkelnd, weil da gibt es auch kleine Naturschützer schon, die auch größer werden, die vielleicht ihren Beruf schon haben dann. Weil das ist ein sinnvoller, ein glücklich machender Beruf. Und wenn es nur ein kleines Stück Land oder was auch immer du schützt, ne? Oder du setzt dich für irgendein Tier ein, dann hast du direkt was Sinnvolles. Und du hast eine Aufgabe, mit Sozialem oder mit Leben zu arbeiten, mit was Lebendigem. Das ist immer sinnvoll, das ist, macht auch immer Spaß. Und das, ja, das versuche ich halt hier in diesem Erfahrungsfeld den Menschen auch näher zu bringen. Ne? Weil ich es auch gar nicht anders kann. Ich fühle mich da ja auch berufen und das schon immer. Und das verbinde ich dann mit Musik und mit Kunst. Also singe dann auch über Insekten, habe ganz viele Platten schon gemacht zu dem Thema und freue mich, wenn Menschen das hören und da dann Schritte tun, wo auch immer hin. Ne?
Als erster systematisch forschender Betrachter der Insekten wird Aristoteles angesehen. Von Anfang an betrachtete der Mensch sie mit der Frage, nützlich oder schädlich? Bienen und Seidenraupen gelten bis heute als Nützlinge. Mücken, Flöhe, Schaben und Heuschrecken als Schädlinge. In allen Kulturen haben Insekten eine symbolische Bedeutung. Ein Emblem aus dem 16. Jahrhundert zeigt einen Leuchtkäfer, der in der Dunkelheit glüht. Meus ignis ab ortu. Mein Feuer stammt vom Ursprung, lautet das Motto unter dem Emblem. Der Sechsbeiner als Symbol der Erleuchtung. Die Natur als Erkenntnismöglichkeit Gottes. Schmetterlinge sind bis heute wegen ihrer Schönheit beliebt und gelten als Symbol für die Seele. Ihre Metamorphose ist ein Sinnbild für Leben, Tod und Auferstehung. Dem Schmetterling gegenüber steht die Fliege. Mit Herr der Fliegen ist der Teufel gemeint. In der Literatur kommt die Fliege meist schlecht weg. Bei Mark Twain zum Beispiel.
Noch nie ist ein Geschöpf erschaffen worden, das dem Menschen auf Augenhöhe begegnen, ihn verhöhnen und ihm trotzen konnte. Mit Ausnahme der Stubenfliege. Die Schlange, die Spinne und all die anderen verschone ich und würde ihnen nicht mutwillig Schmerz zufügen. Aber ich würde keine Mühen scheuen und meine liebste Beschäftigung beiseite legen, um eine Fliege zu töten. selbst wenn ich wüsste, dass es die allerletzte ist.
Der sizilianische Dichter Eugenios von Palermo im 12. Jahrhundert möchte die Fliegen nicht nur aus der Welt, sondern sogar noch aus der Sprache verdammen.
Weit weg von uns sollen sie in die Finsternis verschwinden, alle zusammen in den gähnenden Hades absinken, so dass kein Andenken an sie am Leben bleibe und die Worte, die ihnen gelten, besudle.
Und der britische Sozialphilosoph John Ruskin schreibt:
Schlage mit deiner Hand nach ihr, sie weicht aus und lässt sich unverzüglich auf deinem Handrücken nieder. Du kannst sie nicht erschrecken und nicht beherrschen, weder überreden noch überzeugen. Wir erkennen in der Fliege, dass sie uns nicht beachtet. Was uns provoziert und beunruhigt, ist unsere eigene Bedeutungslosigkeit in den Augen dieser definitionsgemäß unbedeutendsten aller Kreaturen.
Dank der Erfindung des Mikroskops kann man den kleinen Wesen näher kommen. Sehen, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann. So nahe gekommen wie sonst keinem Insekt sind Biologen dem schwarzbäuchigen Liebhaber des Taus, wie die Drosophila melanogaster mit vollem Namen heißt, auch Taufliege genannt oder geläufiger Fruchtfliege. Von Südasien her hat sich die Art über die ganze Welt verbreitet. Im Sommer trifft man sie auf reifem Obst. Die Drosophila ist das bestuntersuchte Insekt der Welt. 1910 entdeckte sie der Zoologe Thomas Hunt Morgan als ideales Versuchstier, denn sie eignet sich gut für ein Leben im Labor. Fruchtfliegen vermehren sich schnell und ihre Haltung ist unaufwendig. An der Uni Göttingen erforscht Martin Göpfert das Hörverhalten der Drosophila.
Mein Arbeitsgebiet ist Sinnesbiologie. Wir nutzen hier Drosophila, um fundamentale Mechanismen der Sinneswahrnehmung aufzuklären. Wir arbeiten vor allem an der Wahrnehmung mechanischer Reize und hier insbesondere dem Hören, wollen also gucken, wie das Hören funktioniert. Und das ist ein sehr wichtiges Ding. Immer mehr Leute haben Hörprobleme, selbst bei Kindern nimmt die Schwerhörigkeit zu. Das ist ein Zivilisationsproblem. Und die gesellschaftlichen Kosten, die das verursacht, sind enorm groß. Von daher besteht ein großes Interesse daran, erstmal zu identifizieren, welche Proteine sind am Hören beteiligt, welche Rolle spielen die und was hat das für einen Einfluss nachher auf Alterungsprozesse im Hören und so weiter.
Lange Zeit dachte man, dass außer Heuschrecken oder Zikaden die meisten Insekten taub sind. Doch seit Jahren finden die Forscher immer mehr Ohren an verschiedenen Insekten. Florfliegen tragen sie an den Vorderflügeln, die Gottesanbeterinnen an der Bauchunterseite. Auch bei den Ameisen werden Ohren vermutet. Göpfert selbst fand sie bei Totenkopffaltern an den Mundwerkzeugen.
Als Kind war ich Vogelkundler, schon sehr früh, und ich wollte immer Biologie studieren. Und ich bin dann als Student nach Madagaskar mitgegangen. Da ging es darum, um Interaktionen zwischen Fledermäusen und Nachtfaltern. Und das hat dann mein Interesse im Endeffekt an den Insekten geweckt, denn die konnten den Fledermäusen ausweichen. Mich hat dann interessiert, wie die das machen, wie die hören. Und so bin ich in die Hörforschung bei Insekten reingekommen.
Ein kleiner Raum, so groß wie eine Abstellkammer. Auf dem Tisch ein stattliches Mikroskop. Sein Auge zielt auf eine winzige Drosophila. Ein Bildschirm zeigt eine Vergrößerung der Fruchtfliege im Versuchsaufbau.
Der Herr Dr. Effert, der präpariert uns jetzt eine Fliege, an der wir uns nachher das Hörorgan anschauen. Der Herr Dr. Effert war Mitarbeiter bei mir, ist jetzt in die Universitätsmedizin gewechselt und arbeitet dort am menschlichen Hören, aber er arbeitet auch noch bei uns mit und macht Drosophila-Experimente. Wir sehen jetzt hier, er hat eine Fliege auf einen kleinen Pfosten gesetzt mit einem Tropfen Wachs. Die Fliege lebt und wir sehen, die bewegt die Beine noch. Jetzt kommt er hier und macht vorsichtig Wachs hin, sodass die Fliege befestigt wird. Die soll nicht wegfliegen während den Experimenten. Macht das sehr sorgfältig. So, jetzt kann die Fliege nicht mehr weg. Was wir hier untersuchen, ist, wie eine Fliege hört. Und wir untersuchen das an Taufliegen, Drosophila. Die hören mit ihren Antennen. Die Antenne, die besteht aus mehreren Teilen und außen sitzt eine kleine Feder dran. Wenn diese Feder sich im Schallfeld bewegt, dann sitzen etwa 500 Sinneszellen an der Basis und messen diese Bewegung. Was wir nachher machen werden, ist, wir werden eine Elektrode in das Hörorgan stechen, ganz feinen Draht, und werden die Summen elektrischen Antworten des Hörorgans messen. Und dann können wir dort was reinspielen und können uns anhören, wie die Fliege das nachher in elektrische Signale umgewandelt hat. Und diese Signale kann man wieder auf den Lautsprecher legen und sich dann anhören, wie das klingt.
Die manchmal lästige Fruchtfliege ist unter dem Mikroskop ein anmutiges Wesen. Durchscheinende Flügel und ein hautfarben schimmernder Kopf mit großen Augen. Ein feiner Rüssel und zwei Fühler. Oder Antennen, wie der Biologe sagt. Mit einer Feder dran. Ihr ganzer Leib vibriert. Sie wirkt keck und neugierig, wie sie da mit ihrem Rüssel in die Luft spürt.
Die hat einen wunderschönen Rüssel, den sie
so
aus...
Die sind wunderschön, die Fliegen. Wenn man die aus der Nähe anschaut, sehen die ganz toll aus. Und auch wenn man deren Verhaltensweisen beobachtet, wenn man die einfach in einem Röhrchen beobachtet, ist ganz faszinierend. Haben ein ganz ausgefeiltes Balzverhalten. Drum müssen die Fliegen auch hören. Denn wenn ein Männchen einem Weibchen nahe kommt, dann streckt es einen Flügel aus und vibriert den. Und durch diese Vibration erzeugt es ein Liebeslied. Und damit, basierend auf diesem Liebeslied, entscheidet sich nachher das Weibchen, ob es an dem Männchen interessiert ist oder nicht.
Und warum darf das alles nochmal nicht wackeln?
Das darf nicht wackeln, weil wir ganz kleine Bewegungen durch den Schall erzeugt werden, messen wollen. Und da darf die Fliege selber, sollte natürlich ruhig sein.
Nacheinander werden Mundwerkzeuge, Hinterleib und Kopf fixiert. Aus dem zarten Geschöpf ist eine reglose Statue geworden. Mitgefühl regt sich. Ein großes, heftiges Mitgefühl. Für eine Fruchtfliege. Martin Göpfert scheint es mitzubekommen.
Die meisten Fliegen bei uns sterben einen natürlichen Tod. Denn die pflanzen sich ja sehr schnell fort. Darum nimmt man sie auch, um Genetik zu machen. Die haben eine sehr kurze Generationszeit von 2-3 Wochen. Und die meisten sterben im Röhrchen.
So, und das ist jetzt tot durch langsames Verharren?
Nee,
das,
die lebt. Denn das Schwingungsverhalten des Ohrs sagt uns, ob die Fliege lebt. Erkläre ich nachher. Und jetzt wird sie noch umgekippt, dass man die bessere Ausrichtung, genaue Ausrichtung der Antenne hat, um die Messung zu machen. Das ist der Vorzug von sehr einfachen oder nicht einfachen, aber weit entfernt Verwandten von uns, ist es leichter für einen selber solche Experimente zu machen, denn je näher man kommt, desto schwieriger ist es natürlich. Es ist auch nicht einfach und wir müssen natürlich sorgsam unsere Experimente machen und müssen schauen, dass wir hier das auch sinnvoll nutzen und nicht einfach hier Tiere umbringen aus Lust und Tollerei, sondern dass das mit großem Verständnis gemacht wird und dass wir dabei auch was rausbekommen.
Ja, und wie oft haue ich mal auf so eine nervige Stechmücke drauf, ne?
Ja, sicher, das macht man jeden Abend, ja. Im Sommer, jetzt nicht mehr.
Fliegen. Jeder von uns hat in seinem Leben schon Dutzende von ihnen getötet. Für ihre Vernichtung gibt es im Handel eine Auswahl von Klatschen, Sprays, Klebestreifen und andere tödliche Fallen. Kein Tierschutzverein setzt sich gegen Tierversuche an Insekten ein. Insekten sind vogelfrei, beschreibt Elias Canetti in Masse und Macht, Klaassen Verlag 1960, ihre Lage.
Die Zerstörung dieser winzigen Geschöpfe sind die einzigen Akte der Gewalt, die auch in uns ganz ungestraft bleiben. Ihr Blut kommt nie über unser Haupt, es erinnert nicht an das unsere. Wir blicken nicht in ihr brechendes Auge. Sie sind, wenigstens bei uns im Westen, ins wachsende, wenn auch nicht sehr wirkungsvolle Reich der Menschlichkeit nie einbezogen worden.
Wir glauben nicht, dass sie Schmerz empfinden oder trauern können. Fliege mit Tränen wäre eine Sensation, schreibt die Dichterin Friederike Mayröcker. Doch die Forschung fand heraus,
die Fliegen haben Schmerzempfinden, die haben Schmerzrezeptoren und die nehmen dieselben Ionenkanäle, die wir nehmen, wieder die Proteine, um Schmerz zu detektieren. Also können Schmerz empfinden. Die Rezeptoren sind ähnlich empfindlich wie unsere, da gibt es keinen nennenswerten Unterschied.
Die Schaufel hier hält alles gut, das Glas. Lass mal.
Ja, ich habe also früher auch Insekten gesammelt
Also habe ich angefangen, Insekten auch zu präparieren. Das hat aber dann dazu geführt, dass ich ein Erlebnis, ich war 16, hatte mit so großen Käfern, mit Kopfhorn, Schrötern. Das sind eigentlich Hirschkäfer. Hirschkäfer mit einem Horn, aber kein Nashornkäfer. So, davon hatte ich 6 Stück. Und ich tat sie in ein Tötungsglas mit Äther drin. Und habe sie dann in der Annahme, sie sind tot, also genagelt, wie man das macht, mit so einer Insektennadel, in den rechten Flügel, in die Flügeldecken und dann aufs Styropor und beschriftet, ne, dann so auf den Schreibtisch gestellt. Und da die Nacht aktiv sind oder dämmerungsaktiv, kam dann die Dämmerung, ich wollte ja schlafen und ich hörte es krabbeln. Und dann sind die auf diesen Nadeln, sind die wieder lebendig geworden, weil die waren noch nicht tot. Und davon 6 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dachte ich. Also schnell wieder so, am besten so ins Tötungsglas und richtig fett Äther nochmal rein, ne? So Gift, Gift, Gift. Und dann habe ich einen Tag gewartet. Und dann ging das wieder los. Die waren nicht tot zu kriegen. Die Käfer haben ja ein Tracheensystem, also das heißt, da sind vielleicht noch Luftkammern mit Sauerstoff und die sterben dann nicht so schnell. Wo es richtig stirbt im Wasser, es dauert lange. Dann waren sie aber auch 3 Tage in dem Glas und in mir kam sowas wie, nein, nein, das ist Leben, ich kann das nie, 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 nie. Dann habe ich das nie wieder getan. Und das Leben hat sich auch bedankt bei mir dafür, weil ich habe seitdem viel mehr Erlebnisse als vorher.
Heute sammelt Enochs Kapell nur noch tote Insekten. Zusammen mit einer Schmuckdesignerin gestaltet er mit verstorbenen Käfern, Ameisen, Fliegen, Bienen oder Wespen Fingerringe, in Gießharz konserviert, mit Silber eingefasst. Aber nur in kleiner Stückzahl, da er keine Massenware anfertigen möchte, sagt er. Er selbst trägt einen grün schimmernden Blattkäfer zu einem schwarzen Herrenanzug aus den 1960ern.
Was machst du mit Stechmücken, wenn du nachts nicht schlafen kannst und du hast so eine hartnäckige?
Das kommt darauf an, wie ich selber drauf bin. Ne? Also, aber natürlich will ich auch meine Ruhe. Und dann kann das sein, dass ich auch mal so eine Stechmücke schlag. Ja, die kommen im Moment so ganz früh morgens. So um 11 erlebe ich sie immer, abends um 11. Und dann morgens um 6, 7 nochmal kommen die so in meinen Wagen da hinten.
Wie, wohnst du hier in einem Wagen?
Ja, ich wohne da hinten in so einem Bauwagen. Da ist so ein Bienengarten und ich bin ja auch Imker. Und da habe ich die Natur auch direkt neben mir. Und das ist eigentlich ein Traum, den ich immer schon haben wollte. So direkt neben dem Wald, direkt bei den Insekten.
Können wir da hingehen?
Da sind Hornissen in meinem Wagen. Ich würde jetzt nicht dahin gehen. Weil wenn die Sonne jetzt so heiß wird, das ist für die Hornissen, das haben die gar nicht erwartet. Weil du hast wieder diese Hitze wie vor ein paar Wochen. Ich habe heute Morgen schon gemerkt, dass die komisch sind. Die wohnen ja bei mir in beiden Zwischenwänden. Und die sind auch frisch. Und heute Morgen waren sie schon auch ein bisschen aggressiv. Würde ich jetzt lieber nicht hingehen. Und auch nicht da zu den Bienen. Weil da ist so eine Auseinandersetzung gerade. Weil der Hornisse ist ein Räuber. Und die räubert auch gerne mal so ein Bienennest aus. Einfach wegen dem Honig, ne? Und dann werden halt einfach auch die Bienen alle geköpft. Und dann stechen die Bienen. Dann ist da ein Riesenkrieg. Und das könnte passieren, wenn es nicht jetzt sogar schon ein bisschen ist. Dann darfst du da aber nicht in die Nähe kommen. Dann würde ich da sogar heute Abend auch nicht schlafen wollen, weil das kriegst du dann ab. Weil du bist dann nochmal ein anderer Geruch. Genau, und das würde ich jetzt nicht machen.
In dieser Nacht wird Enochs Kapell im Schloss schlafen, um nicht zwischen die Fronten der Insektenvölker zu gelangen.
Ja, jetzt wird da die Elektrode eingesetzt in die Antenne. Die Elektrode sieht man schon oben. Die kommt hier von schräg und die wird jetzt an der Basis der Antenne in die Basis eingestochen. Dort befinden sich eben die Sinneszellen, mit denen das Hören funktioniert. Wir gehen ein bisschen weiter an den Kopf ran, also dass wir nicht selber die Sinneszellen dabei zerstören, dass das intakt bleibt und dass wir eben dann nachher die Funktion des Hörorgans uns anschauen können.
Dann gilt es, ein Lied auszusuchen, das der Drosophila zugespielt wird. O Sole Mio, gesungen von Caruso. Doch zunächst muss Efferts das Stück speichern.
Ich glaube, eines der verblüffendsten Dinge, wie Leute angefangen haben, in Insekten reinzuschauen, war, da findet man ja alles aus unserem Körper. Ja? Die haben ein Herz, die haben Nieren, die haben einen Darm und so weiter. Also man findet die ganzen Organe, die wir haben, findet man bei Fliegen auch. Und das ist eine eben sehr alte Entwicklung. Häufig sind sie parallel entstanden. Zum Beispiel Augen sind unser Auge und das von den Fliegen sind sicherlich parallel entstanden.
Wäre es okay, wenn ich nur ab da mache?
Ja.
Ja.
Kann ich nicht
reinladen. Erzähl ich großen Stuss?
Nee. Das ist das erste Mal, dass du das erzählst.
Da frage ich dann später nochmal mit unserer Verwandtschaft, weil das finde ich so faszinierend. Das vergisst man einfach, dass wir...
Naja, wenn man zurückgeht und guckt, wann ist der letzte gemeinsame Vorfahr, dann muss man schon 500 Millionen Jahre zurückgehen.
Das ist richtig, aber auch dieser gemeinsame Vorfahre hatte eben schon viele Organe und Zellen entwickelt, die wir nachher und die Insekten genauso übernommen haben. Und das ist, zum Beispiel wenn wir ans Hören gehen, das Faszinierende ist, bei den Fliegen werden die Sinneszellen im Ohr durch ein bestimmtes Gen die Entwicklung angeschmissen, dass die sich überhaupt bilden. Und dieses gleiche Gen, das schmeißt bei uns im Ohr die Entwicklung der Hörsinneszellen an. Das heißt, die Zellen scheinen irgendwie auf einen gemeinsamen Vorläufer zurückzuführen zu sein, den es schon eben bei dem letzten gemeinsamen Vorfahr von den Zweigen in der Evolution, die nachher zu Insekten und zu Wirbeltieren geführt haben, da muss der schon vorhanden gewesen sein.
Erneut unterbricht Carusos Gesang. Das
klingt ja schon gut.
Während Thomas Efforts das Musikstück speichert, führt Martin Göpfert durch einen Gang zu seinem Kollegen, der sich mit den Gesängen der Drosophila beschäftigt hat.
Der Ralf Heinrich und der ist Spezialist für Akkasionsgesänge von Fliegen.
Interessant.
Ich muss nur suchen.
Also, wir müssen auch suchen.
Ja, ich kenne das.
Wir können dir auch noch 5 Minuten geben.
Ja, genau. Ich
brauchst du dafür schon.
Ja, okay. Wir sind hinten deinem Laser raus.
Fliege und Mensch sind also Verwandte. Insekt und Wirbeltier gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück.
Meine Stammesbrüder.
Wie er aussah, weiß man nicht. Enox Capell sagt von sich, in einem seiner früheren Leben sei er ein Insekt gewesen.
Ich bin ein Insekt.
Auch Insekten haben ja eine Seele für mich und auch ein Bewusstsein. Denn sonst hätte ich diese Sachen alle nicht erlebt mit den Insekten. Das wäre alles gar nicht möglich.
Erzähl mal eine Geschichte.
Also, dass ich mir irgendwas wünsche, ne, also Kontakte zu Insekten habe und die kommen dann. So wie noch vorgestern in Italien dieser Schwalbenschwanz, der da flog und dann direkt auf meinem Hut landete. Und der saß auf meinem Hut und ging freiwillig mit mir in ganz große Gruppen von Menschen. Das ist schon ein Zeichen, oder ich mache Führungen, wünsche mir ein Insekt. Das kommt dann.
Im Park von Schloss Freudenberg, ein paar Wochen später. Enox Capell erzählt, es ist tatsächlich zum Kampf zwischen den Bienen und den Hornissen gekommen. Die Bienen siegten und vertrieben die Hornissen. Seinen Bauwagen können wir dennoch nicht besuchen. Unbekannte haben ihn ausgeraubt und dann angezündet. Doch Hilfsbereitschaft ist da. Menschen sammeln für einen neuen Bauwagen für Enox.
Immer wenn es mir schlecht ging in meinem Leben, oh, guck mal da, eine Ameise schleppt gerade eine tote Feuerwanze weg. Siehst du da die Reste? Ja. Die Ameise schleppt es da gerade weg. Ja. Also immer wenn es mir schlecht geht, kann ich mich darauf verlassen, eine Sekunde später passiert irgendwas mit Insekten. Oder es zeigt sich ein Insekt, was ich noch nie gesehen habe, wo ich sofort glücklich bin. Ja, es passiert so, ne? Weil ich ja früher auch noch nicht jetzt dieses Bewusstsein hatte wie heute. Es hat sich ja auch entwickelt. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und hatte da, war jetzt gleich so beschenkt mit diesem ganzen Wissen, ne? Nee, das hat sich ja entwickelt nach und nach und nach. Stück für Stück für Stück. Das ist auch zeitgleich passiert mit einem authentischen, auch leidvollem Leben. Ja, also finanzielle Krisen, Sinnkrisen. Wie geht denn das überhaupt, ein Leben zu führen? Wie soll ich denn dann trotzdem irgendwo wohnen und leben und arbeiten? Und dabei haben die Insekten sehr geholfen. Weil das Thema sind ja auch die Insekten bei meiner Arbeit. Und sie waren dann immer auch da. Zwar jeden Tag, wenn ich aufwachte, direkt vor meiner Nase irgendwas, dass ich gar nicht weinen konnte oder in Trauer oder in Angst oder so, sondern es war irgendwie immer was da. Es kam immer was. Im richtigen Moment, dann kamen die Fliegen, die Kupferfliegen, die schönen Schimmereffektierten Käfer. Oder sie haben komische Spektakel gemacht oder an Orten saßen sie dann plötzlich, wo ich es nie erwartet hatte. Ich drehte irgendwas um aus dem Wasserschaden in meinem Keller und dachte nur, oh Gott, das muss ich alles wegschmeißen. Dann ging ich damit nach draußen in die Sonne und dann umflogen ganz viele Kupferfliegen, als Beispiel jetzt, dieses Paket Dreck, also ne, diesen Wasserschaden, Kunstkram, der ja für mich sehr bedeutungsvoll war. Und jetzt musste ich das wegwerfen, aber es war nicht mehr schlimm, weil da waren ja die Kupferfliegen. Die haben das begleitet und das war für mich wie, die helfen mir jetzt, auch was Neues zu bauen. Also wenn die Natur dich erkennt als Teil, dann kommt sie auch. Der meiste Mensch ist wie ein Trampeltier, wie ein Elefant im Porzellanladen, so läuft er durch die Natur. Weil er es einfach nicht mehr kennt und auch nicht wertschätzt, weil er das einfach nur noch alles als Rohstoff oder als Dreck sieht. Als I oder als, ja, daraus kann ich noch das und das machen. So sieht man die Wälder, so werden sie gepflanzt und dann kannst du diese Haltung ja nie haben. Aber man kann sie wiederentdecken oder man kann sie ja lernen. Und ich renne auch nicht durch den Wald. Ich jogge ja nicht durch den Wald, nur einfach, weil ich weiß, ja, im Wald ist besserer Sauerstoff. Nee, ich will das ja alles sehen. Und dann dauert das manchmal Stunden. 100 Meter, eine Stunde oder so. Wenn wir jetzt sitzen so, sind wir wie ein Baum. Und dann kann man eben da die Schlupfwespe sehen. Siehst du die da, ne? Da läuft eine runter den Stamm.
Also ich bin Ralf Heinrich, bin ja auch Professor in der Abteilung und arbeite halt im Prinzip an unterschiedlichen Themen hier. Und diese Drosophila-Forschung ist quasi die Schnittmenge mit Professor Göpferts Gruppe, wo wir so ein bisschen was zusammen machen.
Uni Göttingen. Es ist soweit. Ralf Heinrich spielt den Werbegesang der Drosophila vor.
Das ist jetzt allerdings ein Werbegesang. Ein Werbegesang ist schon mal gut. Ja. Das sind diese Pulse und dann hat man im Hintergrund manchmal dieses das ist der Sinusgesang hier.
Ja, und das Aggressive?
Das klingt nicht viel anders. Doch, das ist langweiliger. Ja, okay. Also man sieht schon, es ist viel unregelmäßiger und wenn man den hier startet, dann...
Und wann wird die Drosophila aggressiv?
Also im Prinzip immer, wenn zwei Männchen in einer Konkurrenzsituation aufeinandertreffen. Das kann um Futter gehen, das kann um ein Territorium gehen oder eben um ein Weibchen, was da anwesend ist. Also Drosophila ist jetzt nicht so ein gefährlicher Kämpfer mit irgendwelchen Waffen, wo man sich wirklich miteinander verletzen kann. Die würden sich quasi durch diese Aggressionsgesänge zwischen das Weibchen und ein anderes Männchen drängen. Die sind aber auch in der Lage, sich quasi zu boxen und sich auf die Hinterbeine zu stellen und also richtig versuchen, sich zumindest wegzuschubsen. Aber sie können sich nicht verletzen, weil sie eben keine besonderen Waffen tragen wie andere Tiere. Aber es gibt da so Gewinner- und Verlierermentalitäten. Also man weiß zum Beispiel, dass wenn eine Fliege einen Kampf gewonnen hat, dann wird ihre Kampfmotivation immer größer und so kann ich halt durch mehr Siege hintereinander halt eine immer aggressivere und besser kämpfende Drosophila-Fliege erzeugen. Was in der Natur halt dann auch passiert. Also eine Fliege, die ihr eigenes Territorium verteidigt und zunehmend mehr Eindringlinge vertrieben hat, die würde halt immer heftiger und immer intensiver um dieses Territorium weiterkämpfen.
Was lässt denn die Tiere handeln? Haben die auch individuelle Eigenschaften?
Das wird gerade untersucht, ist so ein Forschungsgebiet, was noch so ein bisschen diskutiert wird. Also Tiere sind unterschiedlich, auch Individuen derselben Art sind keine Roboter oder Maschinen, die in einer bestimmten Situation immer gleich reagieren. Aber auch das einzelne Individuum reagiert unter verschiedenen Bedingungen, die es hat, sehr unterschiedlich, wie wir das auch tun. Wenn wir schlechte Laune haben, reagieren wir auf einen bestimmten Stimulus ganz anders, als wenn wir gute Laune haben oder wenn wir hungrig sind oder voll gesättigt sind, dann eben auch. Und so ist das bei den Tieren auch, aber es scheint auch Personalitäten zu geben, die bestimmte Verhaltensweisen ja in einer besonderen Weise halt begünstigen, dass sie halt häufiger oder intensiver oder so durchgeführt werden. Es gibt wenig Insekten, wo man bisher zeigen konnte, dass die wirklich individuell einen Artgenossen erkennen würden. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Papierwespen, Paperboas, die können das, die erkennen sich anhand von Gesichtszeichnungen, die sehr individuell sind, und dementsprechend, wenn eine Gesichtszeichnung als bekannt erkannt wird, wird diesem Tier kein aggressives Verhalten entgegengebracht. Unbekannte Gesichtszeichnungen werden halt dann solche Tiere werden halt bekämpft. Und ich kann dann so ein Tier umschminken und dann wird das nicht mehr erkannt und angegriffen. Und so solche Geschichten kann man dann machen. Also das ist jetzt das einzige Beispiel, wo das klar untersucht und klar gezeigt worden ist.
Die Sechsbeiner bewahren ihr Geheimnis. Noch zumindest.
Unter Wissenschaftlern kommt immer wieder die Frage, haben Insekten Bewusstsein? Im Endeffekt wissen wir es nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass es so sein könnte, aber man kann es natürlich abstreiten. Es ist nicht geklärt, es ist natürlich auch unheimlich schwer, experimentell zu definieren, was ist Bewusstsein, wie funktioniert das. Wir sehen sehr viele Ähnlichkeiten, selbst in Gehirnstrukturen von Insekten und von Wirbeltieren. Wir können teilweise sagen, dass die wirklich auch gemeinsame Vorläufer hatte in einzelne Gehirnbereiche, können die homologisieren, sagen wir, und naja, ausschließen kann man nichts. Also muss man immer mit Überraschungen rechnen, und die sind nicht so ferngesteuert, die Insekten, eventuell, wie wir uns das manchmal denken.
Alle Tiere haben Mächte in sich, denn der große Geist wohnt in allen, auch in der kleinen Ameise, in einem Schmetterling, auch in einem Baum, in einer Blume und in einem Felsen.
Pitaga Yufamani von den Sioux-Indianern. In archaischen Kulturen wird Tieren die Fähigkeit zugesprochen, Übermittler von Botschaften zu sein. Auch Insekten gehören dazu. Der interessierte Stadtschamane von heute findet im Internet zahlreiche Seiten, die ihm ihr Erscheinen deuten.
Die Insekten sind alles meine Freunde, die mir alle was anderes erzählen.
Zum Beispiel?
Ein Mistkäfer ist für mich ein heiliges Tier, weil zum Beispiel der Elefantendunkkäfer oder auch unser heimischer blau schimmernder Mistkäfer, die sammeln den Kompost. Oder auch Aasreste, Fleischreste, und machen eine Kugel daraus, vergraben die, legen ein Ei dazu, dann frisst eine Larve sich fett an diesem Klumpen und scheißt wieder viel aus, nämlich Humus, und wandelt diesen Klumpen in Humus um, fliegt dann eine Zeit lang, ist ein blaues Juwel in der Luft, paart sich, legt wieder Eier und stirbt. Und das sind so, wie bei den Ägyptern, wenn ich diese Hieroglyphen sehe vom Mistkäfer, dann sind das einfach Freunde. Die tun mir gut. Ja, also mein Vater machte mir ganz früh klar, ja, also da stirbt ein Baum, dann kommen die Tiere, die machen den Baum klein. Vielleicht war der Baum alt, vielleicht war der Baum krank. Beides bedeutet eigentlich, wenn es zu krank ist, dann soll es wieder Erde werden. Und wir Menschen sind auch so. Sind wir alt und haben wir ein Leben gelebt, dann sterben wir und eigentlich wird unser Körper auch wieder Erde. Ja, dann kommen die anderen Tiere, die davon profitieren, oder das kann man auch nicht profitieren nennen, die sich darum kümmern eigentlich, die sind dann schon automatisch da. Und die fliegen um uns rum. Und die zeigen uns dann auch, wenn sie kommen, ja, bist jetzt nicht mehr so gesund. Entweder kümmerst dich nochmal um dich Oder ist ja nicht so schlimm, dann wirst du halt wieder Erde.
Also du kannst zum Beispiel dein Immunsystem messen, indem du deinen Fuß, dein Bein in ein Ameisennest tust. Wenn die Ameisen bis zum Knöchel oder noch höher kommen, ist dein Immunsystem nicht sehr gut. Das ist also wie so ein Indikator, die Ameise. So, das ist jetzt mal ein Wissen von früher, ne? Ob man das jetzt auch noch heute so sagen kann, das ist die Frage, weil wir heute eine ganz andere Ernährung haben, wie zu der Zeit, als man diese Behauptung aufstellte. Wir haben alle irgendwelche Hormone und Antibiotikas in uns drin. Das Wichtige ist die Haltung dazu, ne? Weil uns wird heute ja erzählt, die Natur ist giftig, überall sind Zecken und ich weiß nicht was, ne? Der Virus ist ja in uns drin, der ausgelöst wird durch die Zecke. Und beim einen bricht es aus, beim anderen nicht. Das muss irgendwas damit zu tun haben mit dem Immunsystem in dem Moment, wo die Zecke eben an dir dran ist und bohrt. Die stoßen uns da drauf, die Insekten. Ja, wir leben heute in einer Verstädterung. Ich kann das verstehen, die Menschen haben immer weniger Zugang, aber das ist eine große Gefahr. Denn das wird ja auch weiter geprägt. Und dann hast du heute Kinder, die trauen sich nicht einen Schritt auf die Wiese, weil da ist alles giftig, alles macht Allergien und so weiter. Ja. Wo führt das dann dazu? Zu Kuppeln, Städten und außen dann irgendwie Natur, so wie wir das in Science-Fiction-Filmen schon gesehen haben? Das wollen wir doch irgendwie nicht. Ich glaube, es ist gerade ganz wichtig, weil wir gerade jetzt so diese Weichen stellen.
Zurück zum Versuchsaufbau in Göttingen. Es hat geklappt. Die Drosophila wurde mit Osolemio beschallt. Währenddessen hat die Elektrode die Schallwellen der Arie, die den Hörnerv der Drosophila erregen konnten, abgegriffen und speicherbar gemacht. Das Ergebnis kann nun durch die Lautsprecher wiedergegeben werden. Es erklingt Musik durch ein Fruchtfliegenohr gehört.
Die hört doch auch nicht anders als ich.
Nein, nein. Die nachher das Nervenknattern ist dann schon noch ein bisschen stärker. Das bringt noch mehr Rauschen rein. Aber im Endeffekt ist es eine tief passgefilterte Version des Liedes, ja.
Das Ohr der Fliege ist dafür ausgelegt, eher tiefere Frequenzen, also unterhalb von 300 Hertz. Während unsere Sprache zum Beispiel bei 3000 Hertz zum Großteil funktioniert, kommuniziert die Fliege bei 300 Hertz. Das heißt, alles, was hochfrequent ist, nimmt die Fliege gar nicht mehr wahr, ist nicht mehr für die Fliege wichtig. Das Schöne ist bei der Fliege und bei ihrem Ohr, dass das Ohr selber so konzipiert ist, dass genau der Bereich, in dem das Liebeslied produziert wird, die Fliege auch am besten hören kann. Das ist genauso wie bei uns. Unser Gehör ist dort am besten, wo wir mit Sprache kommunizieren, und das Fliegenohr ist dort am besten, wo es den Song des Männchens hört.
Es war auch ein Grund, warum, wie wir angefangen haben, Fliegenhören zu arbeiten, die Leute eigentlich das nicht spannend fanden, weil die haben immer gesagt, das ist ein Ohr, von dem kann man nichts lernen. Wie wir dann gefunden haben, dass die eigentlich nachher auf molekularer Ebene genauso empfindlich sind wie unsere Ohren, dass sie eine Verstärkung machen wie unsere Ohren, um besser hören zu können und so weiter. Das war eigentlich sehr verblüffend. Und es hat sich im Nachhinein gelohnt. Das Ding ist natürlich, die kann auch uns hören und kann auch hören, was wir sprechen. Nur reagiert sie nicht darauf. Das heißt, es ist nicht verhaltensrelevant. Im Endeffekt, die Rezeptoren in der Fliegenantenne nehmen das wahr, aber im Endeffekt wird es nachher als Junk im Nervensystem offensichtlich rausgefiltert, denn wir wüssten nicht, dass die irgendwie, wenn wir Stoppfliege schreien, dann reagiert die nicht. Ne? Es versteht uns natürlich nicht die Sprache, aber sie hört uns, aber sie reagiert nicht drauf.
Zumindest so, dass wir es nicht wissen.
Ja.
Immer mehr Details erkunden Biologen an den Sechsbeinern. Indes, viele Insektenarten sterben aus. 77% aller Kerbtiere sind bereits verschwunden. Währenddessen wird ihnen nicht nur in der Forschung immer mehr Aufmerksamkeit zuteil. Erstmals erscheinen die gesammelten Aufzeichnungen des französischen Insektenforschers Jean-Henri Fabre auf Deutsch. Betrachtungen der Sechsbeiner in 10 Bänden. Der Künstler Maximilian Prüfer lässt Ameisen und Fliegen für sich arbeiten, indem er ihre Spuren auf Papier bringt und konserviert. und in Berlin erklingt 2018 das erste klassische Konzert mit echten Grillen auf der Bühne. Komponiert hat es der Komponist und Dirigent Gregor Meyerhofer im Auftrag des WWF.
Das Besondere an dem Grillenkonzert ist, dass die Hauptmotive wurden sozusagen nicht von mir komponiert, sondern von den Insekten selbst. Es gibt eine ganz lustige Grille, das ist mein persönlicher Liebling, wir nannten sie immer The Groovy Cricket, die nämlich nicht wie normale Grillen einfach in so einem gleichmäßigen Puls zirpt, sondern die hat immer wie so einen Fünf-Achtel-Rhythmus, so ein und dann dachte ich, das ist doch genial, das wird genau unser rhythmisches Hauptmotiv für das ganze Stück. Und so wachsen alle Melodien, alle Harmonien und alle Rhythmen, die in dem Stück vorkommen, wachsen eigentlich aus dem Motiv von den Grillen selbst. So sind sie nicht nur die Solisten von dem Stück, sondern in gewissem Maße sogar die Mitkomponisten von diesem Stück. So habe ich mich sehr gefreut, dass sich jetzt dieser Anlass ergeben hat, dass ich ein Stück schreiben durfte zum Thema Insektensterben, das ja ein sehr dringliches Thema ist, das leider immer noch nicht genügend präsent ist bei vielen Menschen, dass dieses Insektensterben eben weit mehr ist, als man wird ein paar lästige Moskitos los, sondern dass es eine Riesengefahr ist für das gesamte Ökosystem. Und wir Menschen manchmal vergessen, dass wir ein Teil dieses Ökosystems sind. Wenn das aus dem Ruder läuft, dann wird es auch für uns nicht gut ausschauen und wir haben keinen Planet B.
Zukunftsvision. Die Menschen schätzen die Sechsbeiner. Monokulturen gibt es nicht mehr. Stattdessen kleine Felder und Plantagen. Wiesen und Naturschutzgebiete mit genügend Entfaltungsraum für die Kerbtiere. Auf Pestizide wird verzichtet. Die Ernte fällt geringer aus, doch sie ist von besserer Qualität. Und es ist genug für alle da. Die Menschen erfreuen sich der Natur und wissen, dass sie nur mit Insekten überleben können. Sie bestäuben Blüten und halten den Boden intakt. Sie ernähren Vögel und unzählige andere Lebewesen. Und wenn das nicht geschieht? Fakt ist, es wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Arten entdeckt, die man längst für ausgestorben hielt. Insekten sind auf Dauer weniger gefährdet als die empfindliche Spezies Mensch. Sechsbeiner sind von Natur aus zäh. Der Biologe Marcel Robichon schrieb in seinem Buch »Planet der Insekten«, Hauptverlag 2011,
»Wenn wir diesen Planeten verlassen«, wenn sich alles wieder erholt, dann wird es wieder überall krabbeln und wuseln und wimmeln und schwirren. Es wird wieder überall summen und surren und brummen und zirpen. Es wird wieder schillern und schimmern und funkeln und glänzen. In Farben, für die es keine Wörter mehr gibt. Überall da, wo wir einmal selbst gelebt und geatmet haben, noch lange nach uns werden sie hier auf der Erde sein. Auf dem Planeten der Insekten.
Die Sechsbeiner. Eine kribbelnde Hommage an die Insekten. Ein Feature von Sabine Fringes. Es sprachen Lisa Biel, Kerstin Fischer und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Caroline Thon. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.